Ich möchte uns alle auch ganz herzlich begrüßen in dieser Morgenstunde und ja, wünsche so sehr, dass der Heilige Geist uns heute wieder in die Tiefe seines Wortes auch hineinführen möchte. Wir haben letzten Sonntag das Thema betrachtet, Jesus Christus, der Oberhirte seiner Gemeinde. Und in diesem Bild haben wir gesehen, wie Jesus Christus eben der Hirte seiner Kinder, seiner Gemeinde auch ist und dass wir als Menschen eben als Schafe auch dargestellt werden. Und wir haben einige Eigenschaften auch der Schafe betrachtet, die unrühmlich auch sind. Und doch ist es so wichtig für uns gewesen, auch letzte Woche zu betrachten, dass Jesus Christus trotz all der Mängel, die wir als Schafe in diesem Bild als Menschen aufweisen, dass er uns nachgegangen ist, dass er uns in die Nachfolge gerufen hat. Und er möchte treu für einen jeden Einzelnen für uns auch sorgen. Und heute Morgen wollen wir den Gedanken etwas auch abwandern und wir wollen heute betrachten, dass Jesus Christus nicht nur der Oberhirte seiner Gemeinde, der Schafe ist, sondern wir wollen ein Bild betrachten, wo Jesus Christus, der Sohn Gottes, selber das Lamm wird. Und so habe ich das Thema auch überschrieben für heute Morgen, Jesus Christus, das Lamm Gottes. Und wir wollen heute Morgen wirklich diesen großen Bogen der Heilsgeschichte auch spannen und betrachten, wie in dem Bild des Lammes oder eines Schafes Gott tatsächlich die Rettung der ganzen Menschheit auch beschlossen hat. Und wir wollen jetzt schon auf die Erfüllung, auf das Ziel, möchte ich so sagen, auch der Ansprache jetzt auch hinkommen. Und wir finden in Johannes 1, Vers 29 die Erfüllung auch unseres Themas, die in Jesus Christus auch zu finden ist. Da heißt es so, Johannes 1, Vers 29, am nächsten Tag sah Johannes Jesus auf sich zukommen und sprach, seht, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt wegnimmt. Wir sprechen hier heute Morgen von dem, können wir sagen, von dem wichtigsten Thema, das uns als Menschheit überhaupt auch beschäftigt. Dieses Thema, das ist so alt wie die Menschheit, dieses Thema ist aktuell und das Thema wird auch zukünftig an der Aktualität nichts verlieren, solange wir Menschen hier auch auf der Erde sind. Und zwar seit dem Sündenfall des ersten Ehepaares Adam und Eva, können wir so sagen, hat die Menschheit ein großes, ein riesiges Problem. Und zwar, dass die Sünde eben durch den Ungehorsam der beiden ja zu allen Menschen hindurchgedrungen ist. Das heißt, die Sünde, sie wird von Generation zu Generation auch weitergegeben und die Folgen der Sünde, der Übertretung war der natürliche, aber auch der ewige Tod. Aber Gott hat für das größte Problem der Menschheit hat er eine Lösung vorbereitet. Das heißt, die Menschheit soll in dem Symbolbild eben des Lammes, eines Schafes, auch die Rettung erfahren. Und mir kam so in der Vorbereitung der Gedanke, für uns Menschen ist es so typisch, dass wir gewisse Götter auch im Verlauf der Menschheitsgeschichte hatten und immer noch haben, die halt angebetet werden. Und manche Völker, die haben auch Tiere gehabt, die sie angebetet haben. Und ich habe nachgeforscht und es gibt tatsächlich keinen einzigen Hinweis in der Menschheitsgeschichte, dass ein Volk tatsächlich das Schaf als ein Tier angebetet hat oder irgendwie verehrt hat. Wir können so sagen, aus der Sichtweise Gottes ist das Lamm oder das Schaf eigentlich das wichtigste Tier, können wir überhaupt sagen, ja, weil es den Menschen die Lösung ihres großen Problems auch gebracht hat. Aber die Menschen haben andere Tiere angebetet. Es ist ja sehr interessant, als das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist und dann das goldene Kalb angebetet haben. Woher hatten sie das Ganze gehabt? Es war eigentlich in Ägypten durchaus Sitte gewesen, und zwar die Gottheit der Apis, dass man eben einen Stier auch angebetet hat. Und das Volk Israel, das ist in diesen Umständen aufgewachsen, und so haben sie auch dieses Tier dann eben in der Wüste angebetet. Man hat eben Bilder gesucht, Tiere jetzt in dem Fall, die doch etwas Besonderes ausstrahlen. Entweder, dass sie eine gewisse Stärke, eine Macht symbolisieren, wieder vielleicht irgendwo eine Fruchtbarkeit. Und wisst ihr, all das finden wir jetzt nicht bei dem Schaf. Das Schaf, das ist schwach, das ist abhängig, das ist führungsbedürftig. Es taugt überhaupt nicht, um angebetet zu werden. Und da merken wir schon, dass Gott mit uns Menschen ganz, ganz anders arbeitet. Ja? Dass Gott eigentlich das auserwählt hat, was schwach ist, was eigentlich in den Augen der Menschen nicht viel wert ist. Und dass Gott genau durch solch ein Bild uns als Menschen die Rettung auch gebracht hat. Es ist so interessant, wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen, dass es geht wie ein roter Faden, können wir sagen, durch die ganze Bibel auch hindurch. Vor allem, was mich persönlich auch so beeindruckt, dass wir Schriftstellen haben, wo Gott bereits vor Grundlegung der Welt eigentlich den Heilsplan ja schon zurechtgelegt hat. Und wir wollen hier noch einmal jetzt die Verse betrachten, die wir in dem Einleitungswort auch gelesen haben. 1. Petrus 1 von Vers 18. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst von eurer nichtigen, von den Vätern überlieferten Lebensweise seid, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes, der vorher ausersehen war vor Grundlegung der Welt. Ein sehr wertvoller Gedanke, ja? Es ist ja wirklich so, dass Gott eben in seiner Allwissenheit eben wusste, wie sich das erste Menschenpaar auch verhalten wird. Und darum auch hier der eindeutige Hinweis, Gott hat dieses Bild des Lammes eigentlich schon vor Grundlegung der Welt auch festgelegt. Und wisst ihr, hier kommt in unserem Vers, auch in Vers 19, auch noch ein Gedanke zum Tragen. Da wird gesprochen von dem kostbaren Blut Christi. Und dann wird es Bezug genommen auf ein unschuldiges, unbeflecktes auch Lamm. Wir haben hier nicht nur, dass Gott einfach ein Lamm als Symbolbild nimmt, sondern wenn hier von dem Blut die Sprache auch ist, dann geht es doch darum, Blut an sich, ja jeder weiß, dass jeder Mensch, jedes Tier Blut in sich hat, aber das Blut in dem Sinne, das musste fließen, das Blut, das musste vergossen werden. Und darum Wenn wir von dieser großen Symbolik auch sprechen, so müssen wir sagen, da wo Blut fließt, da ist immer Schmerz, da ist immer Trauer und da ist auch immer Tod. Und darum ist die Geschichte einerseits, die Menschheit hat ein großes Problem, Gott hat eine Lösung, die würde, glaube ich, in unserer menschlichen Auffassung, die hätte man doch viel irgendwie schöner schreiben können. Nicht so traurig, meine ich. Ja? Und doch hat Gott nur einen Weg auch gewählt, und zwar das Blut, es musste vergossen werden. Und wir kommen hier zu einem ganz wichtigen, zentralen Punkt auch des Erlösungsplanes. Und das wird uns zum einen schon im 3. Mose 17, Vers 11 auch gezeigt. 3. Mose 17, Vers 11. Denn das Leben des Fleisches ist im Blut, und ich habe es euch auf den Altar gegeben, um Sühnung zu erwirken für eure Seelen. Denn das Blut ist es, das Sühnung erwirkt für eure Seelen. In dem Neuen Testament greift der Hebräerbriefschreiber den Gedanken auf, Hebräer 9, Vers 22, und es wird fast alles mit Blut gereinigt nach dem Gesetz. Und jetzt diese wichtige Aussage, und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Und darum, meine Lieben, wollen wir jetzt schon die Brücke auch schlagen. Darum musste auch Jesus Christus als das Lamm Gottes am Kreuz auf Golgatha für unsere Sünden sterben und sein Blut auch vergießen. Aber nun wollen wir noch einmal jetzt wirklich in die Geschichte der Bibel auch eintauchen und schauen, wo hat Gott uns diese Bilder des Lammes auch gegeben, das zur Rettung auch gegeben werden sollte. Und zwar der erste Gedanke ist, bevor das Volk Israel eben aus Ägypten auch ausgezogen ist, das ist ein ganz zentrales Bild, hat Gott ja befohlen, dem Volk eben das Passafest auch zu feiern. Und wir wissen, dass Gott auch zuerst 9 Plagen auch über die Ägypter gebracht hat und dann eben die 10. Plage. Sie war verbunden, dass eben angekündigt war, der Tod jeder Erstgeburt auch in Ägypten. Und es ist so interessant, wisst ihr, bei den ersten 9 Plagen, die ersten 9 Plagen, die haben das Volk Israel überhaupt nicht betroffen. Überhaupt nicht. Wenn es irgendwo im ganzen Land Ägypten gehagelt hat, dann hat in Goschen die Sonne geschienen. Aber bei der 10. Plage war es anders gewesen. Und zwar diese Plage, sie hat jetzt auch das Volk Israel genauso auch betroffen. Und wir lesen jetzt in 2. Mose 12 von Vers 12 Folgendes. Denn ich will in derselben Nacht durch Ägypten gehen und alle Erstgeburt in Ägypten erschlagen unter Mensch und Vieh und will über alle Götter der Ägypter Strafgericht halten, ich, der Herr. Und das Blut soll für euch ein Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen und die Plage soll euch nicht widerfahren, die das Verderben bringt, wenn ich Ägypten schlage. In den Versen davor gibt Gott durch Mose dem Volk Anweisung, dass sie eben das Passa wie folgt feiern sollen, dass sie ein Lamm, das nicht älter ist als ein Jahr, das rein ist, das ohne Fehler auch ist, dieses Lamm soll geschlachtet werden und das Blut dieses Lammes, es soll eben an den Türpfosten, an der Türschwelle auch angestrichen werden. Und als der Todesengel dann bei Nacht durch Ägypten gegangen ist, dann hat er nicht geschaut, hier wohnt die Ägypter oder hier wohnt das Volk Israel. Auf was hat er geschaut? Er ist vorübergegangen und der hat nur geschaut, ob an den Türpfosten Blut dran ist oder nicht. Und da, wo kein Blut auch dran war, da ist er jetzt bildlich reingegangen und die 10. Plage ist in Erfüllung gegangen, dass der Erstgeborene in diesem Haus auch gestorben ist. Und meine Lieben, wir wollen uns nochmal auch aus dieser Perspektive fragen, was wäre eigentlich passiert, wenn ein Israelit eigentlich die Anweisung Gottes durch Mose jetzt nicht befolgt hätte? Dass er gesagt hätte, ja, das wird schon irgendwie nicht so wahrscheinlich sinnvoll sein, jetzt noch ein Lamm zu schlachten, wozu ist das Ganze? Und vor allem jetzt auch die Tür hier auch zu beflecken, das wird schon irgendwie auch so gehen. Wäre der Erstgeborene in seinem Haus verschont geblieben? Der wäre nicht verschont geblieben. Und so merken wir, dass einerseits das Lamm dieses Symbolbild uns auch schon gibt, aber vor allem, dass das Blut eine ganz zentrale, ein zentrales Bild auch in dieser Geschichte auch darstellt. Und als Gott dann eben dem Volk Israel durch Mose eben auch das ganze Gesetz gegeben hat, dass die Tiere eben geschlachtet werden sollen, ja, dann war es ja immer nur eigentlich, müssen wir sagen, im Hinblick auf das stellvertretende Opfer Jesu Christi. Ja. Der Israelit, wenn er das Lamm gebracht hat, dann hat er immer seine Hand auf den Kopf des Tieres auch gelegt und es war ihm bewusst gewesen, anstatt meiner selbst, meine Sünden stehen im Wege Gott auch gegenüber. Eigentlich hätte ich sterben sollen. Aber jetzt lege ich meine Hand auf das Schaf und jetzt stirbt dieses unschuldige Lamm für mich. Das war immer dieses Bild auch gewesen. Und Gott hat ja das Gesetz als Erzieher, als Zuchtmeister, können wir so sagen, gegeben. Ja? Dass das Volk einfach ja, das Bewusstsein der Sünde auch haben sollte. Ich möchte so sagen, dass die Menschen die Sündhaftigkeit der Sünde richtig verstehen auch sollen. Und Gott hat jetzt wiederum, wenn wir so in die Geschichte betrachten, einen langen Zeitraum dafür gebraucht. Jesus Christus, der eigentlich angekündigte Messias, der ist nicht so schnell gekommen. Nicht so schnell. Aber die Zeit ist doch nicht, ist doch eingetroffen und wir können so sagen, als eben Gottes Zeit erfüllt auch war, dann ist eben der Sohn Gottes auf die Erde auch gekommen. Und wir lesen diesen sehr bekannten Vers in Philipper 2 von Vers 5. Da schreibt der Apostel Paulus, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war, der, als er in göttlicher Gestalt war, es nicht wie eine Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst entäußerte und Knechtsgestalt annahm, den Menschen gleich und dem Äußeren nach als ein Mensch erkannt wurde. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Wisst ihr, diese Geschichte, diese Begebenheit, sie zeigt uns ganz klar eben diesen Zusammenhang, dass Gott selber, der Schöpfer Himmels und der Erde, er wird selber jetzt das Schaf oder auch das Lamm. Gott selber, er wird Mensch. Und das Ganze findet auch seine Bestätigung in Johannes 1, Vers 29. Am nächsten Tag sah Johannes Jesus auf sich zukommen und sprach, seht, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt verdient. wegnimmt. Für mich war dieser Gedanke so groß und so wertvoll. Ich habe es eigentlich nie aus dieser Perspektive gesehen, aber erst als man eben das Thema vom letzten Sonntag ja richtig verstanden hat, in welcher Perspektive wir uns befinden als Menschen, als Schafe, ja, mit all diesen unrühmlichen Eigenschaften und dann diesen allweisen Gott über uns sieht. Und jetzt zu dem Gedanke kommt, dass Gott selber bereit war, sich so tief zu erniedrigen und wie ein Mensch, wie ein Schaf zu werden. Der Gedanke, der geht sehr, sehr tief. Wir haben in der Schrift noch andere Bilder, die uns gewisse Vergleiche auch zeigen. Zum Beispiel der Prophet Jesaja. Er zeigt so klar und deutlich, dass Jesus freiwillig für uns auch in den Tod gegangen ist und dass er bewusst auch unsere Sünden auf sich genommen hat. Jesaja 53, Vers 7. Ein sehr bekanntes Kapitel auch der Schrift. Da heißt es, als er gestraft und gemattert wurde, tat er seinen Mund nicht auf. Und jetzt wiederum das Bild wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das vor seinem Scherer verstummt und seinen Mund nicht auftut. Die Erfüllung haben wir in Matthäus 26 von Vers 62. Und der Hohepriester stand auf und sagte zu ihm, antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich aussagen? Und da heißt es so kurz dieser Satz, aber Jesus schwieg still. Als Bibelleser wissen wir, dass es Jesus hier nicht leicht gefallen ist, ja? Sondern das war vorangegangen, dieser Kampf in Gethsemane, wo er als Mensch natürlich gefühlt hat, zum einen natürlich, was ihm menschlich bevorsteht, die Schmerzen, das Leiden, der Tod, die Geißelung, können wir sagen. Aber ihm war es so bewusst auch gewesen, dass die Sünden aller Menschheit, aller Menschen auf ihn, auf das Lamm sozusagen, gelegt auch wurden. Und wir wissen als Bibelleser, dass Gott sogar sein Angesicht von seinem Sohn abgewandt hat. Und auch das ist wiederum so ein Punkt, wir können es uns überhaupt nicht vorstellen, was es heißt, dass Gott eigentlich beschrieben wird, es gibt nur einen Gott, ja, der uns aber in den Seiten eben Gottes Vaters, Gottes Sohnes und Gott des Heiligen Geistes auch beschrieben wird. Es ist eine unzertrennbare Einheit zwischen den Dreien. Und doch jetzt, als Jesus Mensch wurde und am Kreuz auch ist, für uns die Sünden auf sich genommen hat, dann hat sich Gott der Vater von ihm abgewandt. Können wir das uns vorstellen? Diese Zerrissenheit, können wir sagen, der Gottheit selber, ja, das ist für uns schwer irgendwie mit unserem Verstand zu erfassen. Und das bedeutet, meine Lieben, immer wieder, warum hat Gott überhaupt diesen Weg gewählt? Eigentlich nur, um uns von unseren Sünden zu erlösen. Jesus Christus, er ist stellvertretend für uns ans Kreuz gegangen. Wiederum hier die vorangegangenen Verse aus Jesaja 53 von Vers 4, und zwar der zweite Teil. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemattet wäre. Aber er ist wegen unserer Schuld verwundet und wegen unserer Sünde zerschlagen worden. Die Strafe liegt auf ihn, damit wir Frieden haben. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Im Neuen Testament gibt es einige Schriftstellen, die das auch nochmal bestätigen. Ich möchte aus 1. Korinther 15, Vers 3 lesen. Denn ich habe euch als erstes überliefert, schreibt Paulus, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Das Ganze war Gottes Plan gewesen, das haben die Propheten schon angekündigt und das ist in Jesus Christus auch in Erfüllung gegangen. Und hier wiederum der Gedanke, eigentlich hätten wir ja wegen unserer Sünde doch sterben müssen. Und jetzt Gott selber, er wird zu den Menschen und er stirbt für mich und auch für dich. Dieser Gedanke, er geht auch so weit und so tief. Wir können es, glaube ich, in der Breite, in der Tiefe gar nicht so richtig auch erfassen. Ich möchte uns ein Beispiel aus dem natürlichen Leben bringen, das, glaube ich, nur in gewisser Weise anreißen kann, was Jesus für uns getan hat. Und zwar eine Geschichte, die sich in Schottland abgespielt hat. Es sind zwei Jungs gemeinsam als Freunde aufgewachsen. Sie haben sich sehr gut verstanden und eben in dem jugendlichen Erwachsenenalter haben sich dann ihre Wege auch getrennt. Der eine, er ist gläubig geworden an den Herrn Jesus Christus. Er hat auch beruflich eine gute Stellung gehabt. Er wurde zu dem Richter in dieser Stadt auch ernannt. Und sein Jugendfreund, sein Freund aus Kindesjahren, der hat eine ganz andere Laufbahn auch eingeschlagen. Und zwar, er war oder ist zu einem Taugenichts auch geworden. Und er hat geschmuggelt, er hat geraubt, er hat gestohlen. Und eines Tages hat die Polizei auch ihn erfasst oder gefasst und ins Gefängnis auch gebracht, dann zum Verhör. Das Ganze ist aufgetaucht. Und schlussendlich sollte auch die Verhandlung über ihn geführt auch werden. Und jeder in der Stadt wusste eigentlich von der Vergangenheit der beiden. Die beiden kennen sich sehr, sehr gut. Und so haben die Leute einfach auch schon untereinander gemunkelt. Mensch, wie wird überhaupt das Urteil ausfallen? Wird der Jugendfreund, der Richter, jetzt seinen früheren Freund irgendwie milde auch beurteilen? Sie sind ja schließlich Freunde doch gewesen. Andere haben wieder geurteilt, Gläubige, die werden einem Ungläubigen gegenüber umso härter eigentlich urteilen. Also hier ist auf Gnade überhaupt gar kein Verlass. Und so waren die Menschen in der Stadt hier voller Spannung, wie wird überhaupt jetzt das Urteil auch ausfallen. Die Verhandlung fand nun statt, die Anklage wurde verlesen, die Zeugen verhört und dann trat auch der Richter auf und der hat nach den Gesetzen auch des Landes das Höchstmaß auch verkündet. Und zwar damals war es so gewesen, dass man entweder eine sehr, sehr hohe Geldstrafe dafür bezahlen musste, für den Diebstahl, oder der Mensch musste für 6 Monate auch ins Gefängnis gehen. Und das war das Höchstmaß gewesen und der Richter, er steht auf und in seiner Würde verkündet er tatsächlich das Höchstmaß. Und unter die Menschenmenge geht ein Raunen, dass sie sagen, ey, wie kann das sein? Das klang für die Anwesenden so hart. Aber dann steht der Richter auf und er geht zu dem Angeklagten rüber. Und er übergibt ihm die Geldsumme und sagt dann Folgendes. Solange ich auf dem Richterstuhl sitze, muss ich Recht sprechen, wie es der unbeugsame Buchstabe des Gesetzes verlangt. Jetzt aber stehe ich vor dir als dein alter Kamerad. Ich zahle freudig deine Strafe. In der Geschichte wird weiter berichtet, dass dieses Handeln des Richters, des Freundes, einen tiefen Eindruck auf den Angeklagten hatte und dass er tatsächlich sein Leben auch verändert hat. Aber meine Lieben, was ist diese Geschichte im Vergleich zu dem, was Gott für uns getan hat? Es gibt noch andere, auch Bilder, die wir sehen wollen, und zwar, dass Gott eigentlich unschuldig für uns gestorben auch ist. Wir haben in 2. Mose 12, Vers 5, als Gott eben Anweisungen für das Passahlamm auch gab, da sprach er so: Ihr sollt aber ein Lamm nehmen, an dem kein Fehler ist, ein männliches Tier, ein Jahr alt. Und Apostel Paulus ergreift diesen Gedanken von dem Passahmahl auch auf und sagt dann in 1. Korinther 5, Vers 7, und zwar hier auch der zweite Teil: Denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden, Doppelpunkt, Christus. Also ganz klar, dass Christus dieses Passahlamm, dieses Lamm Gottes auch ist, von dem die ganze Bibel auch spricht. Und die Auflösung dessen, wir haben diesen Vers in 1. Petrus 1 auch schon betrachtet, aber ich möchte es uns noch einmal auch lesen, vor allem hier der 19. Vers. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst seid von eurer nichtigen und von den Vätern überlieferten Lebensweise, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Der Hebräerbriefschreiber sagt, Hebräer 9, Vers 14, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von den toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Wisst ihr, es ist die eine Sache, wenn wir irgendwie Strafe bekommen, wo wir völlig nachvollziehen können, ja, da habe ich nicht richtig gehandelt. Eigentlich die Folge dessen ist völlig nachvollziehbar. Ich bin in der Sache selber schuld und darum kommt jetzt eben auch ja, die Folge oder auch die Strafe auf mich zu. Aber wisst ihr, Christus, er war doch unschuldig gewesen, durch und durch. Bei dem Verhör vor seiner Kreuzigung hat man ihm einiges unterstellen auch wollen und doch sagt die Schrift, dass er ohne Sünde hier auf Erden gelebt hat. Und wenn wir uns so in all die Facetten dessen auch reindenken, dann müssen wir eigentlich zu dem einen Punkt kommen: Warum ist Gott überhaupt diesen Weg für uns gegangen? Warum hat er uns diese Bilder, diese unterschiedlichen Facetten dieses Lammes auch gezeigt? Ja? Müssen wir nicht sagen, so schlimm ist eigentlich die Sünde? So schlimm ist für Gott eigentlich die Sünde. Und ich glaube, das ist jetzt dieser Vers oder dieser Gedanke, der uns wirklich tief bewegen sollte. Mit der Sünde spielt man nicht rum. Für Gott ist Sünde wirklich etwas ganz, ganz Schlimmes. Und wenn wir sehen, was Jesus Christus alles durchgemacht hat, um meinetwillen, um deinetwillen, und darum kommen wir zu dem Schluss, so schlimm ist für Gott die Sünde, dass er wirklich keine andere Möglichkeit sah, uns zu erretten. Ich habe auch gestern nochmal nachgedacht, hätte es eigentlich nicht ausgereicht, wenn wir nochmal bei dem Bild sind, es war ja unter den Menschen völlig normal gewesen, ja, dass Menschen Götzen angebetet haben. Gott lag es sehr auf dem Herzen, dass er sagt, ihr sollt Gott alleine anbeten. Aber Menschen haben eben Götzen angebetet. Und hätte es nicht ausgereicht, wenn ja, die Propheten gekommen wären, hätten gesagt, Menschen, ihr müsst endlich mal verstehen, nicht die Steine, die ihr anbetet oder irgendwelche Tiere, die ihr hier als ein goldenes Kalb macht und anbetet, das sind eure Götter, sondern es gibt nur einen lebendigen Gott. Kehrt doch um zu eurem Gott und betet ihn an. Und die Menschen würden sagen, okay, wir haben es verstanden. Wir werden nicht mehr das goldene Kalb anbeten, sondern wir werden Gott anbeten. Hätte das nicht ausgereicht? Aber das hat nicht ausgereicht, weil zwischen den Menschen und Gott eben die Sünde war. Und die Sünde, sie musste gesühnt werden. Und wie? Es musste Blut fließen. Und wenn wir das Ganze wirklich so betrachten, dann können wir nicht anders, meine Lieben, als dem Lamm allein die Ehre und den Dank zu bringen. Offenbarung 7 ist uns eine Szene beschrieben, Offenbarung 7 von Vers 9. Danach sah ich und sie eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme, das Heil gebührt dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Und in Vers 14, gleiches Kapitel. Und ich sagte zu ihm, Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, das sind die, die aus der großen Trübsal gekommen sind. Und sie haben ihre Kleider gewaschen und haben sie weiß gemacht. Wie? Nicht nur durch das Lamm, ja, sondern durch das Blut des Lammes. Es sind einfach so wunderbare Zusammenhänge, ja, die sich von Anfang der Schrift bis zum Ende der Schrift auch durchziehen. Und darum, meine Lieben, gebührt Jesus Christus, dem Lamm Gottes allein, auch alle Ehre. Und wir wollen heute Nachmittag zu dem Abendmahl auch zusammenkommen. Und ich möchte uns aus 1. Korinther 11 noch ein paar Verse auch vorlesen. 1. Korinther 11 von Vers 26. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und da heißt es, wer nun unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein an dem Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe sich aber selbst, und dann esse er von dem Brot und trinke aus dem Kelch. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selber zum Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Nun ist die Frage, wer ist würdig, wer ist unwürdig, auch an dem Abendmahl teilzunehmen. Und wir können so sagen, würdig ist jeder, der Jesus Christus wirklich im Glauben angenommen hat, der verstanden hat, dass Jesus Christus dieses Lamm Gottes ist, der für meine Sünden gestorben ist. Und der nicht nur gestorben ist, sondern der auferstanden ist, der jetzt bei dem Vater ist und zu dem ich eine persönliche Beziehung habe, wie ein Vater auch, oder wie ein Kind zu seinem Vater. Das bedeutet, würdig an dem Abendmahl teilzunehmen. Und ein weiterer Gedanke ist, man nimmt würdig an dem Abendmahl teil, wenn das Verhältnis auch unter den Kindern Gottes eben intakt auch ist. Wenn mich persönlich nichts trennt von dem Bruder, von der Schwester, sondern ich bin eben auch da in dem inneren Frieden, wie mit Gott, so auch mit den Menschen. Und ich möchte einen jeden Einzelnen für heute Nachmittag auch einladen, dazu zu kommen. Dass wir auch nochmal in dem Abendmahl, natürlich, Apostel Paulus hat ja uns die Verse gesagt, wenn wir das Abendmahl feiern, dann sollen wir uns an den Tod des Herrn erinnern. Aber in der Fußwaschung, in dem Abendmahl, da gibt es noch so viele andere tiefe Wahrheiten, die Gott uns auch ja, verkünden möchte. Und darum möchte ich an jeden Einzelnen auch einladen, dazuzukommen und würdig auch daran teilzunehmen. Lasst uns unsere Kinder auch mitnehmen, auch wenn sie noch nicht in Christus sind, aber dass sie einfach dabei sind, dass sie sehen, wie so etwas abläuft, ja? Dass diese biblische Wahrheiten sehr tief auch in ihrem Herzen verankert werden. Lasst uns allgemein auch über diesen Gedanken nachdenken, Jesus Christus, das Lamm Gottes. Gott segne uns. Amen.